Du musst die ganze Zeit die Leute mitnehmen auf die Reise, erklären, was möglich ist, erklären, was machbar ist.
Aber was ist denn möglich? Was ist denn machbar? Warum soll jetzt ein Corporate seine Leute educaten, was sie mit Web3 machen können? GM mit drei Freunde! Marvin hier, frische Dosis, Web3 Goodness. Im Office.
Wie cringe willst du eine Intro zu einer 100. Episode machen? Machen ja. Wir vor.
Mit Vikchick030, LinkedIn's Most Wanted Web3-Influencerin. Und heute sprechen wir zu der Evolution von NFT, Web3, Blockchain über die letzten 2-3 Jahre, solange wie wir eben auch schon diesen Podcast machen. Starbucks, Odyssey, was ist da passiert? Community, Building, Buzzword, was steckt wirklich dahinter? School als vielleicht ein Beispiel von einem Unternehmen, was dieses Momentum auch mitnimmt. Und dann viele Throwbacks zu den meistgeguckten Folgen. Wie hat sich das Ganze entwickelt über die letzte Zeit?
Und ja. Ganz gemeine TikTok-Kommentare.
Ganz, ganz fiese TikTok-Kommentare. Aber das kann so eine abgebrühte Creatorin wie Vicky ja nicht in Verlegenheit bringen. In diesem Sinne, viel Spaß dabei und see you on the other side. Machst du so auf Moderator mit Mikrofon in der Hand?
Ey, ich habe das letztens in so einem Live-Podcast gesehen, dass voll viele Leute das genau so machen. Die halten so ihr Mic. Ich glaube, ich habe das bei Shereen David gesehen. Shoutout Shereen David. dass die so ihre Mics halten. Deswegen mache ich das jetzt auch. Ich finde sie auch viel gemütlicher. Kann sich so ein bisschen zurücklehnen. Sieht halt ein bisschen bescheuert aus, aber...
Sieht richtig, klingt auch so richtig Radio-Hostess-Vibes. Mit auch dezentem Kaffee.
Marvin hat schon gesagt, dass der Kaffee hier im Hub dezent nicht in Ordnung ist.
Ich habe jetzt hier Doppel-Espresso rausgelassen, statt einfach nur geschreckten Kaffee. Und es hat ein bisschen mehr Tiefgang hier. Ein bisschen sogar fruchtige Note im Abgang.
Also wir arbeiten doch daran. Der Kaffee roast. Muss stimmen. Der Kaffee muss stimmen.
Ist okay. Kaffee kann mir gerade in den Sinn. Niki. Starbucks. Odyssey. Machen ja auch Kaffee, aber irgendwie Web3 machen sie nicht mehr. Was ist passiert? Also ich weiß noch, wir haben gefühlt über Starbucks Odysseys Web3-Projekt ja ein paar Mal gesprochen, hat auch ein Deep Dive vor gefühlt 3-4 Monaten und waren ja beide auch signed up. Und jetzt auf einmal habe ich Headline gelesen, letzte Woche gekillt.
Aber hast du es auch benutzt?
Nee.
Okay, dann ist die
Welcome
Frage.
To Web3.
Und dann frage ich, also du hast dich abgesigned. Klar, man darf in den USA konnte man das, beziehungsweise in Deutschland konnte man das sowieso nicht auf derselben Ebene benutzen wie in den USA. Also ich glaube, du konntest mit den Dingen interagieren. Ich habe das auch 1-2 Mal ausprobiert, aber du konntest proaktiv jetzt nicht die NFTs erwerben. Auf jeden Fall gab es da ein Gap und das gibt es ja voll oft zwischen Krypto, US versus Rest of the World. Warum hast du es nicht benutzt? Also warum hast du dich nicht mehr damit beschäftigt?
Ich habe erstens nicht daran gedacht, mich überhaupt mal einzuloggen, zu schauen, was da passiert, außer an dem Tag, wo wir den Podcast recorded haben. Zweitens gehe ich nie zu Starbucks, beziehungsweise doch, ich war letztens einmal so auf dem Weg zum Zug. Da müsste doch der Moment, müsste die Realisation kommen, yo, Web3, Wallet, connecten oder whatever.
Weiß ich nicht und das ist halt, glaube ich, auch das Problem. Du bist wahrscheinlich gar nicht die Zielgruppe. Ich bin auf einer Web3-Ebene die Zielgruppe. Aber außer in der 8. Klasse in Java Chip Chocolate habe ich mir jetzt auch nicht sonderlich viel mehr bei Starbucks geholt. Ja, also ich würde persönlich auch nicht sagen, dass ich part of the Starbucks Community bin. Deswegen war alles, was damit zu tun hatte, für mich einfach nur Recherche. Und das ist halt so der Einbruch, der, glaube ich, gerade stattgefunden hat mit Starbucks war eigentlich das Thema für Loyalty. Immer wenn wir über Loyalty gesprochen haben, war Starbucks das Paradebeispiel. Die waren die, die als allererstes gesagt haben, 2022, wir machen Loyalty on Chain, wir bringen unsere ganzen irgendwas zwischen 75 und 100 Millionen Starbucks Reward Members mit an Bord, beziehungsweise geben ihnen die Opportunity und bauen halt ein gamified Environment für Leute, um auf einem anderen Wege ihre Stempelkartenpunkte zu sammeln, ihre Stamps. Die haben es auch Digital Stamps genannt. Also die waren auch einer der ersten, die gesagt haben, weg von dem ganzen Web3-Framing, hinzu, wir machen Web3 im Hintergrund und lassen die Leute einfach nur an der Experience teilnehmen. Und es gab einen LinkedIn-Post, den ich super interessant fand. Ich kann ihn auch gerne nochmal raussuchen. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber der macht Digital Strategy bei Puma. Der hat den gepostet, hat einen Artikel von Starbucks geshared, wo es halt heißt, dass die jetzt damit aufhören oder dass die ihr Loyalty-Programm einstellen und sein Comment war zu sagen, auch wenn Starbucks jetzt mit dem Loyalty-Programm aufhört, das ist das Schöne am Web3, diese ganzen Points, die du gesammelt hast, sind on-chain und die Stamps kannst du ja auch weiterhin für andere Dinge benutzen. Plus andere Brands können jetzt sagen, hey, wir targeten explizit genau diese Zielgruppe von Leuten, die jetzt über Monate hinweg oder eigentlich fast schon Jahre hinweg diese Points gesammelt haben. Und dieser Post hatte so geile Kommentare, weil da ging es um, Leute haben spekuliert, ob es einfach Legal Issues waren. Starbucks in den USA, ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es nicht so einfach ist, einfach mal Tradable Assets, egal wie du sie nennst, an eine breitere Community rauszugeben. Und der andere Teil hat sich eher damit beschäftigt, dass die Experience halt einfach wack war. Also wir können uns da jetzt, wack war und dass Starbucks eigentlich keine Community hat oder nicht so viel Wert darauf gelegt hat, eine Community aufzubauen. Ich habe da selber auch ein bisschen mitgesprochen. Also ich habe einfach Leute Sachen gefragt. Und da war ein Typ, der halt einfach gesagt hat, ey, ich habe das jeden Tag ausprobiert, weil ich mache halt einfach Research. Und du hast halt einfach irre schlechte 3D-Games, irgendwelche Quizzes, die ein Viertklässler lösen kann. Du hast halt eigentlich keine Herausforderung, keinen wirklichen Incentive, außer ich erforsche mal, wie Starbucks das Web3-Game macht. Und wahrscheinlich dementsprechend auch schon irgendwo Traction, aber im Vergleich zu den Einnahmen, die Starbucks halt im realen Leben macht, es ist halt, was waren das, 0,05%. Das heißt, business-wise lohnt es sich wahrscheinlich gar nicht für die. Und wenn dann auch noch diese ganzen Legal Issues on top kommen, wo du als Company wahrscheinlich auch erstmal sehr viel Geld reinstecken musst, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die dann halt auch einfach gesagt haben, okay, fuck it, wir haben es einfach falsch angestoßen. Was halt super schade ist, weil jeder, der hier zuhört, wird wissen, Loyalty ist so das nervigste Buzzword aus dem letzten Jahr gewesen. Web3-Loyalty. Und jetzt ist halt Starbucks, der es eigentlich vorgelebt hat, zusammengebrochen, in Anführungszeichen. Was bedeutet das jetzt für den Use Case Loyalty? So, das ist so TLDR in 2-3 Minuten zusammengefasst. Und persönlich glaube ich, dass es viele Dinge gibt, die wir gar nicht wissen. Ich glaube, Legal ist schon ein sehr, sehr wichtiger und relevanter Punkt. Aber zu sagen, ja klar, wir bauen jetzt mal on-chain was und dann ist die Experience nicht so geil und du sagst selber, ich denke gar nicht daran, das zu benutzen und ich will vielleicht auch diese Gamification gar nicht. Ich habe es auch nicht benutzt. Ich habe die E-Mails immer mal wieder gelesen. Ich konnte es sowieso nicht benutzen, aber es hat mich als jemand, der überhaupt nie zu Starbucks geht, auch immer nur bedingt interessiert. Und das ist halt jetzt gerade so der Case, wo, ja, ich jetzt einfach mal herausfinde, also wir jetzt einfach alle mal gucken müssen, wohin sich die Welt bewegt mit Loyalty.
Ja, ich meine, für mich ist der springende Punkt aus Konsumentensicht, dass ich gar nie daran gedacht habe, irgendwie mit dieser Applikation zu interagieren oder auch nicht daran erinnert wurde in meinem Day-to-Day, dass ich das überhaupt nutzen könnte.
Und gab auch gar nicht als App. Das war ja alles immer nur browser-based, genau, ne?
Browser-based und ich meine, wenn ich mir jetzt so die perfekte Experience vorstelle, dann will ich einfach irgendwie als Frontend in meiner Apple Wallet diesen NFT oder diese Loyalty Card haben, die ich jedes Mal mit Zahlen auch einsetze oder einscanne und dann kriege ich meine Credits und werde vielleicht daran erinnert, ey yo, du könntest mal reingehen und eine Quest erfüllen, um dann das und das zu kriegen. Oder ich mache mal einen Airdrop mit, kriege einen NFT, der mir jetzt beim nächsten Mal irgendwie meinen Frappuccino 5% günstiger bringt. Aber ich denke sonst gar nicht daran.
Ja, ich glaube, das ist auch, man darf ja jetzt nicht denken, dass nur weil mal eine Sache im Web 3 jetzt vor allem spezifisch angestoßen wurde, dass diese Dinge auch immer genauso gut funktionieren. So, die Tech ist noch super, super early und ich kann mir einfach also es muss ja am Anfang Leute geben, die etwas vormachen und vielleicht Fehler machen, die dann im Nachgang gar nicht mehr gemacht werden. Und Community, ich weiß nicht, Community ist halt im Web 3 wichtig. Ich weiß nicht, wie wichtig eine Community ist, um jetzt wirklich irgendwie Stamps zu sammeln. Aber das ist ja auch der Unterschied. Bei Odyssey musstest du ja viel, viel mehr machen. Du musstest ja irgendwie auf einmal einen Browser-Tab öffnen, du musstest deine E-Mails lesen, Gamified Experience, hier und da was mitmachen. Und das ist dann schon mal ein krasserer Zeitaufwand, den andere vielleicht gar nicht haben in ihrem Alltag und auch gar nicht wollen.
Dann wäre die Frage, wen willst du abholen damit? Wer ist denn der Community-Member oder die Memberin, die du da auch drin haben möchtest?
Ja.
Aber das heißt eigentlich so Fazit, Starbucks erstmal on ice, die Odyssey?
Ich glaube ja. Da gab es auch einen Typen, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, der hat auch einen Tweet dazu gemacht, der hat auch ein Buch geschrieben, The Everything Token. Das war eins dieser Bücher, die jetzt in den letzten Monaten wieder an Relevanz oder genau, The Everything Token, How NFTs and Web3, bla bla bla.
Steve Kaczynski?
Ja, ich glaube, Steve Kaczynski war es. der dann auch geschrieben hat, so von wegen, ja, ich habe jetzt irgendwie meinen Job verloren. Also sorry, vielleicht habe ich hier was vorweggenommen, aber das ist das, was ich im Tweet gelesen habe. Aber heißt für mich nicht, dass Loyalty jetzt gestorben ist an sich. Das Narrativ ist ja immer noch super interessant, aber das zeigt einfach, kann sich einfach auf eine Tech stürzen und etwas machen, nur weil es irgendwie funktionieren könnte. So, ich meine, genauso wie es bei NFT-Communities ist, wenn man jetzt so auf die letzten 99 oder sagen wir mal so die ersten 30 Folgen zurückkommt, die wir gemacht haben, ging es in jeder Folge wahrscheinlich um irgendwelche NFT-Communities, die ja jetzt gerade in der Phase, in der wir uns befinden, 2024, in der Form eigentlich keine Relevanz mehr haben. So NFTs zu sammeln, ja, fair. Ich würde immer noch gerne, wenn mir ein Bored Ape schenken würde und ein CryptoPunk, kein Problem, nehme ich gerne. Aber dieses ganze Community-Thema, würde ich persönlich sagen, hat auch nicht mehr dieselbe Relevanz und hat damals aber richtig gut funktioniert. Bleibt halt die Frage offen, okay, was macht man jetzt mit Blockchain eigentlich und was passiert mit den Use Cases, die eigentlich ein Paradebeispiel für etwas waren und jetzt nicht mehr relevant sind oder jetzt zwangsläufig gecancelt werden. Ich meine, es gab ja auch die Gerüchte, dass Nike auch ihr Programm zurückzieht. Das war aber, hat man jetzt gehört, zumindest haben die Leute von Artifact.
Ist das ein Swoosh-Programm?
Ja, oder? Genau.
Ja.
Oder doch, genau, weil das wurde geteilt. Warte mal, ich muss jetzt selber mal mein Slack aufmachen. Ich kriege ja auch die ganze Zeit Sachen zugeschickt und mich fragen ja auch einfach Brands. Genau, Breaking News, Nike to shut down Artifact this year following 1 billion acquisition in 2021.
Von nftnick.eth
genau,
auf Twitter.
Genau.
Ist das reliable?
Nee, weil dann, das habe ich auch auf LinkedIn gesehen und dann hat Diego Borgo, Shoutout, gesagt, hat nochmal einen anderen Tweet geteilt von den Leuten von Artifact, die dann gesagt haben, ist mir neu. Ist aber auch die Frage, wie erfolgreich diese Web3-Programme von diesen großen Brands wirklich sind, wenn man einfach mal rein auf Revenue schaut, die halt einfach einen Bruchteil von dem ausmachen, was andere Kampagnen ausmachen. Und wir verstehen ja nur bedingt, wie große Companies, institutionelle Player mit solchen Experimenten umgehen. Ich kann es auch nur als Außenstehende beurteilen, glaube aber nicht, und das hat sich bis heute nicht geändert, dass Blockchain einfach relevant bleiben wird in Zukunft. Es einfach nur Use Cases gibt, die einfach in ihrer Form noch nicht ausgearbeitet worden sind. Weil es auch einfach ein Fundamental Shift ist mit der Art und Weise, wie wir mit Tech interagieren. Roblox funktioniert. Diese ganze Roblox-Geschichte, auch wenn sie nicht Web3, also Web3 per se Blockchain ist, das geht immer noch ab wie sonst irgendwas.
Wie würdest du denn die Roblox-Thematik hier mit einbringen? Also wie sagst du jetzt, wenn du sagst, Roblox funktioniert, was meinst du damit, was damit funktioniert?
Gamification. Brands, die sich in digitalen Welten positionieren und einfach gamified Content liefern, das ist wahrscheinlich bei so, wir haben in unserem letzten Newsletter, wir hatten da eine riesen Story zu Paris Hilton, da hat Quinn, Shoutout hier, die Research, sehr, sehr gut gemacht. Paris Hilton hat eine eigene Welt bei Roblox und jetzt fühle ich mich wie ein Boomer, hat eine eigene Welt released und hat darüber so Millionen von Menschen angezogen, die wahrscheinlich irgendwie Paris Hilton Fans sind, die Bock hatten, in dieser World zu spielen, mit ihren Clothes zu interagieren oder was auch immer. Und das ist vielleicht auch spannend für dich. Ich muss das mal suchen, weil es hieß laut den ganzen Angaben, dass sie damit so eine Art, ich glaube, Ad-Revenue von fast 60 Millionen, dass das vergleichbar ist mit den Leuten, die sie gereached hat. Also du müsstest in einem anderen Umfeld für Ads mindestens 60 Millionen ausgeben, um the amount of Menschen zu targeten. Und das sind ja alles Gen-Z-Leute. Das heißt, je nachdem, was du halt als Marke verkörpern willst, was du verkaufen willst, du hast halt einfach unglaublich viele Menschen erreicht, die das auch on a regular basis nutzen. Und Starbucks hat wahrscheinlich einfach, klar, die haben auch Gamification gehabt, aber auch vielleicht auch die falsche Zielgruppe. Weil, also ich kenne einfach niemanden, der zu Starbucks geht. Ich weiß es nicht. Ich wohne in Deutschland, Berlin. Wir sind da alle irgendwie, wir haben über Coffee Places mal gesprochen. Ich kenne einfach verdammte niemanden, der zu Starbucks geht. Das ist einfach nicht so ein Ding. Früher war das in, ich weiß nicht, ob es bei der Jugend heutzutage immer noch in ist.
Weniger wahrscheinlich. Aber ich denke, es geht ja auch bei dem Case ein bisschen um die Zielsetzung. Und wenn wir jetzt an Web3 denken und was auch einen Großteil des Booms 2022 ausgemacht hat, war ja einfach nur Aufmerksamkeit. Ne? Also die ganzen Brands packen irgendwie den Head of Marketing oder ein Marketing-SWAT-Team auf Web3, sagen, mach irgendwie was und generieren ein bisschen Buzz. Und die Key-Metric, die dann auch gemessen wurde, war halt einfach Aufmerksamkeit, Brand-Awareness. Und im Zuge von Roblox sehen wir jetzt, okay, immersive Welten als neuer Marketing-Kanal. Du hast Leute, die ein Videospiel spielen und die Zeit in dieser Welt verbringen, weil sie das Spiel spielen wollen, und kannst jetzt auf eine neue Art und Weise deine Marke da drin auch positionieren. Zum Beispiel Paris Hilton, die sich da drin zeigt. Ich war auch am Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben, als ich in der Schweiz Besuch war, mit meinen Kollegen Fortnite gezockt.
Jo, wie war's?
Wir haben bis 4 Uhr in der Früh Fortnite gezockt.
Hat Spaß gemacht?
War super.
Wirklich?
Darum, ich kaufe mir das nicht, ich hole mir das nicht, das ist gefährlich. Aber war super. Und da drin hast du dann auch immer wieder diese Bundles, wo du jetzt irgendwie
ja.
einen bekannten Musiker einen Song lizenzieren kannst und dein Charakter macht dann diesen Song im Spiel. Dort ist Travis Scott mit seinem Konzert.
Ja, ja, safe.
In diesem Metaverse, in dieser virtuellen Welt, du hast junge Kids, ältere wahrscheinlich auch, die tausende Euro für Skins ausgeben, also spezielle Looks für ihre Charaktere. Und das heißt, das geht ja so ein bisschen in dieses Metaverse-Angle rein, ja. wo jetzt auch bei diesem Roblox-Beispiel genau das Gleiche zu sehen ist. Und da ist natürlich jetzt die Frage, welchen Stellenwert hat denn da gerade Web3? Und bei Starbucks haben sie halt ein Spiel kreiert, um die Leute reinzuholen. Also sie hatten nicht schon was funktioniert, wo die Aufmerksamkeit da ist. Und jetzt positionieren wir Starbucks da drin. Sondern sie haben mit Odyssey versucht, die Leute auf eine neue Webseite zu bringen. Und dass sie da auch immer wieder reinkommen.
Sich als Brand auch positioniert. Also ich meine, die ganzen Brands, die Leute, die sie eigentlich targeten oder getargetet haben in der Vergangenheit, waren ja mainly Web3-Leute. Und da hast du wahrscheinlich auch eine Aufmerksamkeitsspanne von noch kürzer als auf Social Media. Aber kannst die große Masse nicht erreichen, weil einfach die User Experience nach wie vor, und das ist etwas, ich glaube, looking back zu den 100 Folgen oder jetzt der 100. die wir aufnehmen, das ist etwas, was sich über all die Folgen gezogen hat und wir immer noch nicht an einem Punkt sind, wo du wahrscheinlich, wenn du ein Roblox spielen würdest, es super easy wäre, eine Web3-Experience einzubauen. Und den einzigen Grund, meiner Meinung nach, um das zu tun, oder die zwei Gründe, wäre Ownership, weil es wahrscheinlich total unterbewertet ist, die Dinge, die du kaufst, auch wirklich zu besitzen. Und was ist, wenn Roblox halt mal down ist? Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten, weißt du noch, letzte Woche, wo ich dir geschrieben habe, dass dein Notion irgendwie down war, als ich im Podcast mit Christoph Jentsch...
Ey, gestern war...
Gestern auch!
Auf der ganzen Welt. Ja. Für alle war Notion down.
Leute, ich konnte gestern nicht arbeiten. Überlegt euch das mal. Ich konnte gestern nicht arbeiten. Meine ganze Arbeit findet da statt. Und ich konnte einfach gestern dann nur meine E-Mails beantworten oder sonst irgendwas. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, in Notion zu arbeiten versus in einem Roblox-Game abzuhängen, ist ja erstmal per se was anderes. Aber dadurch, dass alles viel mehr auf so Online-Cloud-basierte Datensätze zurückgreifen muss, wenn das halt zentral an einer Stelle liegt, schon Krise, wenn alles immer digitaler wird und wir nicht mehr nur auf dem Rechner arbeiten, sondern in der Cloud. Von wem wird die Cloud gehostet? Meistens ist es wahrscheinlich Amazon. Gibt noch wahrscheinlich noch ein paar andere, aber das ist schon so ein Narrativ fast schon, was ich immer noch als ultra relevant betrachte, aber einfach in der großen Ausrichtung bisher noch nicht funktioniert hat.
Ja, das ist natürlich auch nochmal eine eigene Bewegung, dieses Escape the Cloud und greif mehr Kontrolle über deine ganze Serverinfrastruktur. Wäre ich gespannt zu hören, inwiefern dein Web3 auch eine Lösung dafür sein kann. Ich meine, im Grunde geht es ja auch darum, auch deinen Server zum Beispiel lokal zu hosten und dann mit Applikationen zu arbeiten, wo du zum Beispiel auch deine E-Mails von Gmail rüberziehen kannst auf eine eigene Applikation, wo, wenn mal ein Server down geht oder die Infrastruktur einbricht, du trotzdem als Backup das noch rüberziehen kannst und mehr Kontrolle drüber hast.
Ich glaube, sowas in der Art gibt's schon, aber ich weiß gerade den Namen nicht. Wir hatten ja Miranda, die Decentralized GPU Access, aber es gibt noch...
Also wenn euch das Thema interessiert, Derek Sivers hat einen Podcast mit Tim Ferriss, wo er genau zu diesem Thema spricht.
Ach was, okay.
Wie er halt seine ganzen Daten auch unabhängig von Google und Co. Absichert.
Wie macht er das?
Ja, guck dir das Video an. Er hat einen sehr extensive Guide.
Ja.
Ich schiebe das auch in meinem Kalender quartalsweise immer wieder nach hinten.
Perfekt, quartalsweise?
Ja, weil es einfach so, das ist trotzdem easy, ne? Google Drive und hast dein Zeug, Notion, hast dein Zeug, bis du es nicht hast. Und gerade gestern, das war der 25. März, sehen wir eben, was für eine Abhängigkeit besteht, wenn du von einer zentralen Stelle ja auch eben abhängig bist, was die Arbeit oder andere Themen angeht. Google Fotos, Google ist down, alle deine Fotos weg, weil sie nur auf der Cloud abgelegt waren. Gefährlich.
Ja.
Gleiches mit Apple.
Genau, und da glaube ich einfach, dass Decentralization, auch wenn das ein Begriff ist, wo glaube ich viele außerhalb unserer Bubble auch einfach nichts anfangen können und es auch immer noch sehr komplex klingt, einen Lösungsweg bieten kann. So, jetzt sind wir ein bisschen geswitcht von Starbucks zu Decentralization, aber grundlegend bedeutet das für mich immer noch ultra bullish auf den Space und auf die Tech. Aber es verändert sich jetzt einfach sehr, sehr natürlich. Wenn man mal vergleicht, wir haben nämlich auch für die Podcast-Vorbereitung uns ein paar ältere Folgen angeschaut und einer der meistgesehensten Folgen war, warte mal, meiste Views auf Spotify. Ich glaube, das war unsere allererste Folge. 2021 Recap und warum 2022 für die NFT-Szene wichtig wird. Das war, ich glaube, da müsste man mal wirklich anfangen. Ich glaube, es war die allererste Folge. Da kann der Max vielleicht auch irgendwie mal so die Intro reinpacken, wie cringe das war, als wir zum allerersten Mal diese Episode aufgenommen haben.
In diesem Sinne, herzlich willkommen an alle, die zuhören. Mein Name ist Marvin Sanchines. Mit mir dabei
ist Vicky oder Victoria. Und wir stellen euch heute so ein bisschen vor, wofür wir eigentlich stehen und was letztes Jahr alles passiert ist, weshalb wir uns jetzt positionieren wollen.
Yes, das heißt, wir launchen einen frischen Podcast rund um das Thema NFTs, Web3. Es ist gerade ein wilder Westen, der Hype ist da, die Leute sprechen drüber, die Leute wollen wissen, was passiert.
Aber da haben wir ja auch über ganz, ganz andere Themen gesprochen. Da ging es, glaube ich, nur um Bored Ape Yacht Club und CryptoPunks und Gaming, was für mich immer noch relevant ist, aber einfach eine ganz andere Form angenommen hat. Und eigentlich für mich bedeutet, es ist super schwierig, was vorherzusehen. Und am Ende wird es vielleicht diese Transition von das, was gerade mit Roblox funktioniert, auf Web3. Also, dass du halt einfach Cases nimmst, die schon funktionieren und die dann auf die Blockchain packst, wenn es denn eine Relevanz und ein Need gibt. Und der Need wird meiner Meinung nach immer deutlicher, je digitaler alles wird.
Und natürlich auch eine Frage von Incentivierung. Jetzt gerade für Roblox, was bringt es denen, wenn sie es auf die Chain packen oder den Leuten mehr Ownership geben?
Ja, eigentlich gar nichts. Ja. Also ich lüge vielleicht auch, aber eigentlich nicht wirklich viel.
Ja, also das gleiche auch, ne, bei den ganzen Videospielen, du hast FIFA als
Es ist halt sehr so userzentriert, bringt das was. So, ich als User finde das super, wenn ich nicht von einer Plattform abhängig bin, aber so ein FIFA muss man sich auch einfach mal vor Augen führen, verdienen auch einfach ultra viel Geld damit, jedes Jahr ein neues Spiel rauszubringen.
Genau, und jedes Jahr fängst du mit einem neuen Ultimate Team an und kannst deine Pakete, um neue Spiele zu generieren. Du musst halt jedes Mal von neuem starten. Wenn das alles nur akkumuliert über die letzten 10 Jahre, dann investiert niemand mehr Cash in das Game. By the way, FIFA heißt nicht mehr FIFA.
Nein.
Der Deal mit FIFA gekannt
Nein,
wurde,
wirklich?
Das heißt jetzt irgendwie EAFC. Weil
Nein.
Es kommt ja von EA Sports.
Ja, same.
Und EA und FIFA hatten irgendwie, die Lizenzierung ist ausgelaufen und haben das nicht verlängert. Und jetzt heißt es nicht mehr FIFA, sondern EAFC.
No, ja. Wirklich? Ja. Das ist ja genauso zersträubend wie, warte, was habe ich gehört? Adidas ist nicht mehr der Trikotsponsor für den DFB, sondern es wird jetzt Nike, weil die irgendwie 100 Mio statt 50 geboten haben. So viele Veränderungen.
So viele Veränderungen.
Aber eine Sache zu diesem Mindset-Shift ist, ich war vor so 2 Wochen auf einem Event von Axel Springer und da gab es eine Diskussion über, ich glaube, das hatte ich in einer unserer letzten Podcast-Episoden mal kurz angeschnitten, aber hier nochmal Shoutout an Martin El-Khoury von Bertelsmann, weil Es gab halt auch so ein bisschen die Diskussion in einem offenen Panel, warum denn vor allem Corporates oder der Mittelstand sich dafür interessieren sollten, Macht zu demokratisieren oder auf Blockchain aufzubauen und wirklich diesen Governance-Shared Approach zu fahren, weil im Endeffekt ist es ja super umständlich, so ein Cultural Shift vor allem in einem größeren Unternehmen einzubringen und dass es halt einfach immer diese Vorreiter geben muss, die zeigen, wie effizient sowas dann doch sein kann. Aber es heißt nicht beim ersten Mal direkt funktioniert. Und ich glaube, so ähnlich ist es jetzt bei Brands, die erkannt haben, okay, wir haben uns jetzt mal auf etwas draufgestürzt. Ich müsste jetzt darüber nachdenken, bei wem es denn gerade super, super gut funktioniert. Weil die Paradebeispiele, Starbucks sind jetzt vorbei, Nike haben die Gerüchte, dass sie vielleicht an etwas nachlassen und irgendwie gehen jetzt alle zurück auf Roblox. Aber nichtsdestotrotz, der Wille ja also super viel Geld da reingesteckt worden ist.
Bei diesem Axel Springer Event hat er dann auch konkret gesagt, wo jetzt die Opportunity für einen Corporate besteht, diesen Cultural Shift herbeizuführen, indem sie eben auch New Technology nutzen.
Weil, also, ganz ehrlich, das ist eigentlich das, was
Greifbares?
Eigentlich eher das, ganz ehrlich, Education. Also es klingt so verdammt boring, dass man jetzt sagt Education. Aber du musst die ganze Zeit die Leute mitnehmen auf die Reise, erklären, was möglich ist, erklären, was machbar ist.
Aber was ist denn möglich? Was ist denn machbar? Warum soll jetzt ein Corporate seine Leute educaten, was sie mit Web3 machen können?
Und das ist halt das Problem. Überleg mal, wie viele Leute eine Chance verpasst haben, als sowas wie das Internet, das Netzwerk, Social Media, all die Sachen, die jetzt also wirklich so krass in unseren Alltag geprägt sind, als es die alle noch nicht gab. Und als die Leute am Anfang gesagt haben, yo, wir machen keine Website, wir brauchen keine Website. Es gibt doch das, wie heißen diese gelben Bücher?
Yellow Pages.
Yo. Genau, es gibt sowas. Für was brauchen wir eine Website? Die muss ja erstmal jemand programmieren. Wir brauchen Server und all diese Themen. Es muss einfach immer die Leute geben, die so viel probiert haben und dann am Ende übrig bleiben. Ich meine, die Dotcom-Bubble gab es auch. Wie viele Leute haben versucht, mit Pets.com oder Windel.com oder wie es alles heißt, einen E-Commerce-Store oder eine Page aufzubauen, und alles ist daran gescheitert. Aber trotzdem sitzen wir jetzt hier, recorden online, publishen online, benutzen Social Media. Ich habe eine Personal Brand auf LinkedIn, du hast eine Personal Brand auf LinkedIn. Das ist ja alles eigentlich aus diesen Initiativen entstanden. Und ich finde eigentlich, diese Beispiele sind total bescheuert, weil eigentlich wiederholt sich Geschichte in der Form ja nicht. Aber wenn du das Leuten erklärst, haben sie eigentlich eher einen Aha-Effekt, als wenn du erklärst, das ist die Blockchain und dafür kannst du es nutzen. Sondern einfach nur, ey, es wird sich etwas weiterentwickeln. Es gibt immer einen Cultural Shift. Jetzt ist einfach dieser digitale Aspekt viel relevanter geworden und wird auch viel relevanter. Auf einmal ist jeder remote. Hättest du dir vor 4 Jahren auch nicht denken können. Also zumindest nicht in jeder Company. Heutzutage ist es selbst, meine alte Uni ist jetzt Hybrid. Vor Corona war jeder jeden Tag da und jetzt auf einmal ist es Hybrid. Das wird nie wieder zurückgehen. Und das ist einfach, weil es durch Corona ausgelöst worden ist. Und jetzt bin ich auf jeden Fall, jetzt habe ich mich sehr viel im Kreis gedreht und sehr viel geredet.
Eine Politikerin, so was ist jetzt der, nee, war geil natürlich, aber.
Nein, aber es ist.
Wo ist der Need für Web3 in dem Kontext jetzt aus kritischer Sicht? Okay, Yellow Pages, da kam Internetboom, viel Geld wurde verbrannt, aber die Technologie ist geblieben. Dann kam irgendwie mit Web2, Social Media, eine neue Welle, und jetzt eben haben wir Web3, NFTs, ICOs, Krypto. Ich habe CoinMarketCap auch offen hier, macht immer noch Spaß aktuell.
Jo.
haben sich auch viele Leute die Finger verbrannt, aber etwas bleibt fundamental. Und darum sollen sich die Firmen auch mit auseinandersetzen. Und was ist denn dieser fundamentale Wandel, den du siehst?
Ich kann mir vorstellen, dass alles Richtung Tokenisierung, etwas, was die Leute auch in irgendeiner Art und Weise ja schon kennen. Also was ist Tokenisierung auf der Blockchain? Bedeutet das, dass du einfach ein Asset hast und dass du auf der Blockchain abgebildet Dinge aufteilen kannst, die in ihrem Zusammenspiel dieses eine Asset widerspiegeln, beispielsweise. War jetzt ein bisschen komplizierter erklärt, aber wir kennen es ja auch aus, weiß nicht, diesen Jahrmärkten, auf denen wir mal waren, oder in irgendwelchen Freizeitparks, wo du anfängst, dann dein Geld in irgendwelche Tokens umzutauschen, und das ist dann die neue Währung. Du tokenisierst im Endeffekt einfach dein Geld und das widerspiegelt einen Wert für das, was du in diesen Freizeitparks machen kannst. In Frankfurt hieß das immer Dippemess. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Dinge, die, oder warte, ich zitiere einfach, ich zitiere Cashlink. Das Interessante ist, du kriegst einmal im Monat, kriegst du dein Gehalt ausgezahlt, in der Regel. So, außer du bist irgendwie selbstständig oder arbeitest auf Invoices, du kriegst einmal dein Gehalt ausgezahlt. Das heißt, du hast eigentlich nur einmal im Monat die Möglichkeit, etwas mit deinem Geld zu machen. Es irgendwie zurück in die Wirtschaft zu gießen, es anzulegen, was auch immer. Was wäre aber, wenn es tokenisiert wäre? Du könntest immer Fractions von deinem Gehalt für irgendwas benutzen. Könntest das irgendwas gegen was anderes eintauschen, du könntest deine Miete irgendwie anders bezahlen, du könntest es anders investieren. Das sind einfach viele Sachen, die, glaube ich, in unserem Kopf gerade noch absolut gar keinen Sinn machen, weil wir es nicht anders kennen.
Und du meinst zum Beispiel, dass ich jetzt abseits von Fiat oder Cash auch andere Wertgegenstände als liquide Mittel sozusagen einsetzen
kann. Beispielsweise. Und das Interessante ist ja daran, dass das halt legit ist. Also so komisch, wie das auch klingt, dadurch, dass du etwas auf der Blockchain und wenn alles vom Legal Environment stimmt, abgesichert hast, dann ist das so Proof of Work. Also es funktioniert und du brauchst jetzt nicht irgendwie noch zum Notar gehen und hier und da. Und das wird halt alles getrackt und das macht viele, viele Sachen viel, viel einfacher. Oder du tokenisierst Shares von einer Company. Du kannst deinen Mitarbeitern, bevor du zum Notar gehst und die in irgendeiner Art und Weise partizipieren lässt, gibst du den Tokens, die Shares repräsentieren oder die Anrechte an den Shares in Deutschland und hast halt einen viel effizienteren Prozess als das, was du sonst immer machen musst bei, ich weiß nicht mal richtig, wie es funktioniert, weil es einfach super kompliziert ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man Tokenisierung, was für mich oder was gerade zumindest auch laut BlackRock interessanter wird, die Tokenisierung von Real-World-Assets, um Dinge effizienter zu gestalten, effizienter abzubilden. Könnte interessant sein. Ich glaube aber nicht, dass jetzt jedes Unternehmen einfach sagen muss, jo, wir packen jetzt alles auf die Blockchain. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum solltest du das machen? Es muss halt einfach need solven. Ich meine, warum wolltest du damals eine DAO aus Notus machen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Warum wolltest du es damals machen? Warum fandest du es interessant?
Warum ich eine DAO-Struktur für meine Agency spannend fand, war erstens, ich glaube, ich fand schon auch den Gedanken, so was es an Wellen machen kann. First Mover, Marketing, Momentum ist natürlich immer ein Teil davon. Das zweite war, ja, einfacher die Upside auch zu verteilen an verschiedene Leute, die an Projekten arbeiten. Also zum Beispiel sagen, hey, wenn du diese Quest erfüllst, diese Arbeit verrichtest, dann kriegst du so und so viel und das schütten wir aus dem Gesamtpott heraus. Und da schien es über die Tokenisierung einfacher zu sein, das auch umzusetzen und aber auch schneller, liquider auch die Dinge auszuspielen. Und der dritte Gedanke war, wenn du Token an einem DAO auch verteilst, dann haben die Member vom DAO ja auch eine Incentivierung, dass der DAO wächst und mehr Umsatz generiert oder was auch immer dann da die Struktur ist. Und das heißt, sie sind incentiviert daran, nicht nur die Projekte, an denen sie arbeiten, gut umzusetzen, sondern auch die Brand zu vermarkten und zum Wachstum zu verhelfen. Also als ob sie halt Shares hätten.
Ja.
Aber ich verteile ja nicht Shares an Freelancer, der 10 Stunden die Woche supportet. Aber wenn ich jetzt hier in kleineren Stückchen anfangen kann, einen Pool an Leuten aufzubauen, die die Marke repräsentieren und auch Wert da drin shiften. Das waren so diese Versprechen eines DAOs, die ich sehr spannend fand.
Ja, das sind halt alles so Grundgedanken, die in der Theorie sich super schön anhören. Ist natürlich immer die Frage, wie es dann auch funktioniert. Und da kommen dann Leute ins Spiel, die Risk taken. Boah, das klang gerade so richtig komisch, so dieses Deutsch-Englische zusammengemischt. Aber so, das Risiko auf sich nehmen und genau diese Dinge eben vorantreiben. Und es werden auf dem Weg immer Sachen fällen. So, jetzt kommen wir wieder ganz zurück zu dem Starbucks-Beispiel. Hat wahrscheinlich aus vielen Gründen, es gibt ja kein offizielles Statement dazu, muss man auch nochmal sagen. Es gab nur das Statement, dass es abgebrochen wird oder eingestellt wird, aber nicht unbedingt warum. Und das heißt, alles, worüber wir gerade gesprochen haben, ist einfach nur Feedback-Basis, was ich mir jetzt irgendwo rausgezogen habe, aber nicht irgendjemand gesagt hat, dass es genauso ist. Und das ist halt einfach super spannend, in meiner Perspektive zumindest, da so super nah dran zu sein und solche Dinge auch einfach einzuordnen und aus diesen Fehlern zu lernen und es einfach besser zu machen oder zumindest zu schauen, wer es jetzt gerade besser macht. Vielleicht ist es nicht das. Also ich wäre super, super gerne rückblickend dabei gewesen, wie das Internet damals in den Early 2000ern aufgezogen worden ist, weil ich glaube, was wir kennen, ist einfach nur die Sachen, die funktioniert haben und ein paar Cases, die nicht funktioniert haben. Aber was muss es da alles noch gegeben haben, was so geschichtlich einfach absolut gar keine Relevanz mehr hat oder es nur die Leute wissen, die damals dabei waren, aber es jetzt auch einfach verdammt egal ist.
Ja. Ja, betrifft unser Day-to-Day, ja, nein, interessant, nicht interessant, gell?
Ja.
Okay, so viel zu Kaffee.
Das war, glaube ich, so das längste halbe Intro aller Zeiten.
Und Big Brands.
Ja.
Und ich meine, heute geht es ja auch unter anderem darum zu reflektieren, was die letzten 2 Jahre Podcast-Reise uns auch beschäftigt hat. so ein bisschen auch Revue passieren zu lassen, was wir an Highlights erlebt hatten, irgendwie was wir beobachtet hatten 2022 und wo wir heute damit stehen. Und in diesem Sinne auch...
Nein, das kannst du jetzt nicht bringen, ist viel zu spät.
Ich sag nur kurz, Episode 100, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt dreistellige Episodenzahl mit dem Podcast erreicht. Was auch immer von hier an passiert, doesn't matter. Wir haben die Konsistenz hinbekommen, mehr oder weniger auch die letzten Monate, vielleicht ein bisschen weniger Volumen, aber nice.
Auch die 100
mit der leeren Kaffeetasse.
Ja. Ich trinke mein Wasser.
Letzten Drop Delicious
Stopp.
Maschinen-Espresso vom W3 Hub. Deutschlands hottest Web3 Community Space. Und ein Thema, wenn ich jetzt auch in die Notes reingucke, das im Kontext von Web3 eben auch immer gleich geblieben ist, zumindest hast du das auch hier nochmal reingepackt, eben ist das Thema Community. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Community, was bedeutet das wirklich? Starbucks hat irgendwie E-Mails rausgeschickt, gesagt, hey, komm hier, macht mit bei den Sammelkartenspielen, holt euch die Stamps, aber da ist nicht wirklich viel Interaktion geschehen. Nike mit dem Artifact-Projekt natürlich, da gab es eine Community in dem Sinne, dass die Leute, die einen Clone X besitzen, dann andere Leute mit Clone Xs sehen und das cool finden, vielleicht Access kriegen zu spezifischen Events, wo nur die Holder dieses Tokens, dieses NFTs auch daran teilnehmen dürfen. Wir hatten Nike dort Swoosh als immer dieses Paradebeispiel für Community-Projects. Und in dem Sinne, ja, wie siehst du oder wie schätzt du das Thema Community ein? Gibt es da gerade aktuell irgendwie Brands oder Projekte, wo du sagst, das ist Community-Building par excellence? Weil eben, ist es jetzt eine E-Mail-Liste? Ist es irgendwie ein recurring Event? Was bedeutet Community in dem Kontext und welchen Stellenwert hat es denn?
Stimmt eigentlich. Ich glaube, daran hat sich echt nicht viel geändert, außer in der Ausdrucksweise. Aber, und ich finde eigentlich, das ist fast egal, ob Web 3 oder Web 2. Heutzutage, das ist auch einfach so ein Generationen-Change. Dieses Belonging zu irgendetwas oder die Identifikation mit irgendetwas, das ist jetzt nicht nur Web 3-related, sondern ich denke, grundsätzlich, wenn du heutzutage irgendwie eine Brand launchen möchtest, wenn du keine Community hast oder Leute, die da voll dahinter stehen und das mit vorantreiben, dann funktioniert es einfach nicht. Also kommt immer auf dein Businessmodell an, aber guck mal, wie viele Getränkemarken oder wie viele Drinks oder Eistees oder was auch immer jetzt rauskommen. Wenn du eine Community um das hast, dann funktioniert das meistens einfach deutlich besser, weil du halt diese Brand Ambassador hast. Und bei Web3 ist es halt so, du brauchst die Leute, die etwas eigentlich aus dem Nichts gemeinsam mit dir schaffen und vorantreiben. Ich finde, das, was ich gerade super spannend finde, ist, und ich beobachte das, also für uns ist als W3 Fund und W3 Hub und W3 Vision und dieses ganze W3 Ökosystem, wenn wir keine Community hätten und Leute, die feiern, was wir machen, würde sehr vieles nicht so gut funktionieren, was wir machen.
Aber lass uns mal kurz wirklich runterbrechen, so handfest machen. Wir haben jetzt Community, aber wenn ich jetzt an W3 zum Beispiel denke, als Fallbeispiel, okay, wie würden wir jetzt Community wirklich definieren? Dann können wir uns jetzt so einen Kreis vorstellen, haben irgendwie in der Mitte haben wir das Gründerteam.
Mhm.
So, okay, Co-Founder, Vicky, André.
Aber warum sind wir in der Mitte von unserer eigenen Community?
Weil ihr habt es ja gestartet, oder?
Ja,
ihr seid der Ursprung.
Aber ich
bis zum Teil vielleicht auch der Kern. Oder vielleicht seid ihr auch nicht in der Mitte, aber ihr seid Teil davon, ne?
Ich glaube, das ist so ein Environment und so ein Vibe, den man kreiert. Also ich will gar nicht, dass wir in der Mitte stehen, sondern eher, dass die Leute, wenn die jetzt zum Beispiel hier in dieses Gebäude kommen, dass sie gerne herkommen und sich wohlfühlen. Nicht, weil wir hier sind, also vielleicht auch super, dass wir hier sind, aber weil du weißt, du ziehst ja auch für dich selbst irgendwie deinen Mehrwert raus. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn du als Individuum hier reinkommst und voll in Blockchain-Tech interessiert bist und du weißt, wenn ich hierher komme und ja klar, ist von W3 geschaffen, dieser Space und ich fühle mich wohl, aber gleichzeitig spreche ich auch jeden Tag mit 2, 3 Leuten, die genau das machen, was mich interessiert, dann kommst du gerne her, dann hast du einen Brand Ambassador und so baust du halt eine Community auf. Die Leute kennen sich hier, klatschen sich ab, das ist super, ist jetzt nur auf uns bezogen, aber ich finde Solana macht das auch ultra krass. Die klar sind auch jetzt hier im Haus, aber und ich beobachte das firsthand, aber unabhängig davon, wie jetzt auch deren Token Price ist und der outperformt gerade, glaube ich, alles andere. Die sind jetzt, glaube ich, Platz 5 bei Market Cap, habe ich vorhin auch schon mal gecheckt. Und da ist noch BNB drinne und Tether und so ein Stablecoin zähle ich jetzt mal einfach nicht dazu. Du brauchst Menschen, die gerne in deinem Environment sind. Und bei Blockchains ist es so, du brauchst Community, weil das sind dann die Leute, die auch gerne dann auf deiner Blockchain bauen. Eine Blockchain, die ja dezentral ist, funktioniert nicht, wenn du viele Anteilhaber hast. Funktioniert nur, wenn du viele Anteilhaber hast und funktioniert nicht, wenn du nur einen Validator hast oder zwei Validatoren. Und das ist halt dann nochmal extremst krasser bei Web3, aber es ist eigentlich für mich losgelöst von Web3. Du brauchst mittlerweile für alles Neue, was du startest, meiner Meinung nach eine Community, außer es ist halt so ein B2B-SaaS-Business. Dann brauchst du einfach Tech, die funktioniert. Und,
da können
oder?
Wir jetzt eine Debatte losstarten, gell?
Nein? Okay, ja.
Ich meine, auch da geht es ja darum, dass du eine Audience aufbaust und Leute, die dir vertrauen, die vielleicht deine Inhalte konsumieren und von dir lernen, was dann wiederum das Vertrauen in dein Softwareprodukt.
Okay, safe. Ich versuche mir gerade so ein bisschen Produzieren beizubringen und ich weiß, es gibt die Ableton-Community und ich weiß, es gibt die FL Studio-Community. Das sind halt einfach die Leute, die diese Music-Production-Tools benutzen, aber im Endeffekt löst es beides. Du kannst Musik damit machen, aber die Leute feiern irgendwie Ableton mehr, weil XY und die Leute feiern FL Studio mehr, weil XY.
Das ist meine Frage, wäre jetzt, okay, aber was ist Community in dem Fall? Ab wann ist es nicht? Ab wann hast du einen, ab wann hast du nicht? Weil, okay, FL Studio, Reddit-Forum, ist das jetzt die Community? Ist es eine Facebook-Gruppe, die du selber hostest?
Plattform unspezifisch, würde ich sagen. Ist eigentlich voll egal.
Würdest du sagen, jede Brand hat auch eine Community, auch wenn es nur die zwei Founder sind?
Wenn es nur zwei Founder sind, dann ist doch keine Community, oder?
Ich weiß nicht, ab wann ist ja. es? Nur weil es halt oftmals so ein bisschen als Buzzword halt auch ausgespielt wird.
Ja, interessante Frage. Ich überlege gerade. Ich würde eigentlich sagen, wenn eigentlich ist eine Community etwas, wenn du, also ich weiß, ich habe das immer so auf, für mich ist es sehr so in person und was ich auf Social Media sehe. Also ich sehe, ob ein Projekt oder ein Produkt gut funktioniert, wenn du das Gefühl hast, dass viele Leute es gerne konsumieren möchten, dass viele Leute sich gerne darüber austauschen, dass wenn du auf ein Event gehst von dieser Brand, dass da viele Leute sind, dass sich Leute wohlfühlen und wenn du dann auch noch Merch hast, Leute anfangen, das super gerne zu tragen. Aber das ist eine sehr, sehr fast schon philosophische Frage. Und ich weiß gerade auch gar nicht, ich habe gerade den Faden so ein bisschen verloren.
Ja, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, das ist ja auch nicht voll greifbar. Aber darum, wo ich auch hinaus wollte, ist ein bisschen aufzeigen, dass im Community kann verschiedene Formen haben.
Ja.
Also Community ist ja auch bis zu einem gewissen Grad einfach, wie du gesagt hast, bei einer Brand, wo sich Menschen mit assoziieren, wo sie die Brand auch eben mit einem Begriff verbinden, wo eben, wenn du physische Events hast, auch Leute herkommen, weil sie irgendwie sich was versprechen oder wissen, dass andere Leute mit X Interessen da sein werden. Ich denke, das macht alles eine Community aus.
Mhm.
Aber eben der Ursprung in dieser Visualisierung, egal wie der dann genau ausschaut, ist, du hast irgendwie das Founder-Team, die jetzt ein Projekt aus dem Boden stampfen, die sagen, das ist die Mission, das sind die Themen. Die haben dann vielleicht die ersten Kunden. Das ist dann wieder ein Teil von Community, sind die Customer, Paying Customer. Dann hast du vielleicht die Investoren, die sind auch Teil der Community, weil die sind ja incentiviert, dass alles wächst.
Ja, safe.
Auch wieder Leute rein. Du hast vielleicht Tokenholder als Teil der Community. Du hast dann Leute auf der E-Mail-Liste als Teil der Community. Du hast deine Follower als Teil der Community. Du kannst eigentlich dann so anfangen, Leute, die irgendwie mit einer Brand interagieren oder interagiert haben. Und je stärker natürlich sie Skin in the Game haben, darum sage ich halt, so ist der Founder vielleicht schon trotzdem Kern, weil die haben halt the most upside in the growth of the brand.
Aber dann frage ich mich so, ich mag Nike sehr gerne, ich finde so zum Sport, ich merke schon so, wenn ich so Sportklamotten bestelle, ich bestelle nur Nike. Einfach aus Prinzip, I like. Ich habe zwar das Buch auch gelesen und ich weiß ungefähr die Story zum Founder, aber das ist für mich erstmal, das ist schon sehr egal für mich, wer der Founder gerade ist. Also hat bestimmt irgendwie hat was mit sich gebracht, wo die Marke jetzt auch steht. Aber grundsätzlich finde ich einfach nur geil, was diese Marke verkörpert. Und eigentlich ist das doch genau der Kern, so jetzt auf uns bezogen. Wenn die Leute irgendwas mit W3 oder können auch gerne das Beispiel für dich mit Notus benutzen, aber grundsätzlich, wenn du halt einfach nur den Namen siehst, das Logo siehst, ist einfach ein Vibe, der kreiert wird und ein Gefühl, was in den Leuten ausgelöst wird. Und ich glaube, da fängt Community einfach schon an. Bei der einzelnen Person, die irgendeinen Bezug zu der Marke hat. Und ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wie man diesen Switch wieder zurück auf Web3 ziehen kann.
Bei Web3 geht es ja darum, dass die Community
so, ja, super mehr wichtig ist. Das eigentlich, ja.
Growth auch beflügelt, also Community-led Growth beispielsweise. Dass du sagst, du hast jetzt eine Community an 1000 Leuten, die irgendwie einen Token halten oder ein NFT
ja.
und damit dann wiederum die Brand repräsentieren
ja.
und sich auch stärker als Teil der Community zeigen nach außen, weil sie dieses Profilbild haben, Oder weil sie an diesen Events waren, whatever it is.
Ja, genau so kann es eigentlich sein. Oder wie viele Wallets XY halten, das kannst du halt auf Web 2 und auf Web 3 beziehen, ist eigentlich fast schon egal.
Ja, das Thema Community ist halt auch spannend, weil dann Community-Businesses aus dem Boden springen, wie beispielsweise eben School. Hast du das mitbekommen, was mit School passiert ist?
Das wolltest du letztes Mal schon ansprechen, haben wir aber nicht mehr gemacht, dann hau mal raus.
Ja, also.
Ich habe so einen Podcast gehört, irgendwas, aber erzähl.
Ja, also TLDR-Background ist, School wurde gegründet von Sam Ovens, das ist ehemaliger Gründer von Consulting.com, und Sam Ovens ist einfach eine absolute Online-Guru-Legende. Also der hat in Amerika, glaube ich 2015 oder so, Consulting.com gegründet und war einer der ersten Personen, die so dieses Online-Coaching, Online-Consulting-Business-Modell pioniert haben. Hat es auf 8-stellige Umsätze gebracht, hat ultra viele andere Online-Gurus dann auch damit beflügelt und hat dann aus dem Nichts vor 2 Jahren ungefähr auch wieder verkündet, ey, ich schließe dieses Business und ich gehe all in auf ein neues Projekt. Das heißt School, S-K-O-O-L. Und School ist eben eine Plattform für Creator, für Leute mit einem Publikum, mit einer Audience, die die Leute zusammenbringen wollen in einen Space. Also eigentlich ist es eine Kombination, das Product School, aus einer Facebook-Gruppe, einem Kurs-Hosting-Tool wie zum Beispiel Kajabi oder Teachable, wo du also deine Lerninhalte hinterlegen kannst, aber auch einem Scheduling-Kalender-Tool mit integrierter Gamifizierung, wo je mehr du interagierst mit der Community, umso mehr steigst du auch an Levels. Das heißt zum Beispiel, ich kann auf Level 2 steigen in der Wikchick 030 Community, wenn ich 3-mal was poste in dieser Gruppe. Und wenn ich dann Level 2 bin, kriege ich vielleicht einen 30-Minuten Mentoring-Call mit Vicky oder ich kriege Zugang zu ihrem NFT-Crash-Kurs. Und dieses Projekt hat Wellen geschlagen. Natürlich die ganzen Leute mit dem Publikum nutzen das Tool, weil du einerseits kostenlose Gruppen erstellen kannst.
Ich bin gerade in der Gruppe Adonis. Mach mal
Screensharing.
Ich bin...
Ich guck gerade ein paar Community-Beispiele aus School an.
Ja, ich bin hier gerade... Wenn ihr sowieso schon auch das Video anschaut, dann könnt...
Die Adonis-Gang.
Ich bin gerade in der Adonis-Gang und das sind einfach ganz viele oberkörperfreie Männer, die ihre Muskeln zeigen. Aber hey, 121.000 Member.
Ja, das ist auch von... Ich kenne sogar den Gründer. Das ist Hamza. Der hat eine riesen YouTube-Audience. Und der hat halt schon früh so diesen Vibe von, du musst deinen inneren Adonis wecken.
Geil, okay.
Und du kannst halt auf School eben Community Spaces hosten und kannst die kostenlos freischalten und das eigentlich als Alternative zu einer E-Mail-Liste aufbauen. Ja. Ne? Also du hast jetzt Leute in der Community, du kriegst deren E-Mail-Adresse, die sind da drin und hast jetzt Direct Distribution, unabhängig von LinkedIn oder Twitter. Du kannst aber auch deine Community monetarisieren und sagen, hey, für $100 im Monat darfst du in der Gruppe sein und kriegst die und die Dinge zugestellt. Sehr spannend und hat auch ein konkretes Beispiel für ein Tool rund um Community Growth. Wir hatten ja auch D-Commerce dazu mal auf dem Podcast. Ja. Die machen jetzt, by the way, mit Thalia, dem größten Buchhändler Deutschlands, ein
Community-Campaign. Stimmt.
Also Shoutout an der Stelle.
Weißt du da mehr zu?
Nicht viel.
Okay, muss ich mich auch noch mal besser informieren.
Die kollaborieren mal mit jungen Creatoren und machen da irgendwie so einen Community-Space auf, wo die Leute dann partizipieren. Auch ein Punkt, gell? Also so Community-Kampagnen, auch das Nike-Beispiel, gestaltet sich oft schwierig, wenn es einfach da ist, indefinitely, ohne Ende, ohne Start, whatever. Dann wird es spannend, wenn du halt wirklich kampagnenmäßig auch Community Engagement förderst. Sagst, hey, die nächsten 3 Monate machen wir einen Wettbewerb für die Community. Die das und das machen, haben die Chance, das und das zu gewinnen. Dann hast du so diese zeitliche Abspanne und dann ist es greifbarer, okay, Beginning und End. Wenn du auch nur Community hast, ongoing, dann ist immer die Challenge, warum sollen die Leute zurück in den Community Space kommen?
Ja.
Und bei School hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, weil du einen Kurs da drin hast, weil du vielleicht einen wöchentlichen oder monatlichen Community Call da drin hostest oder weil du Level aufsteigen kannst und mit Gleichgesinnten ja interagierst. Und es geht ja ein bisschen auch in die Richtung von Network State, Balaji, der ja auch sagt, hey, vereine Leute um eine Mission, um einen Purpose. Beispielsweise nehmen wir Brian Johnson, haben wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen, der war auch am Start Summit, also auf der Leinwand.
Aber er war nicht in Person da?
Nee, es war auch so.
Ich hasse sowas. Wurde das announced?
Klar.
Okay.
Das ist auch lustige Marketing-Lesson, gell? Ich war am Start Summit in St. Gallen. Das ist so eine der größten Startup-Konferenzen der Schweiz. Heißt auch nicht viel, weil in der Schweiz gibt es nicht so viele große Startup-Konferenzen. aber coole Sache von Studenten aus der HSG organisiert. Und die haben dann auch so als Headliner groß Brian Johnson drin gehabt, auch Werbeanzeigen draufgeschaltet in den letzten 2 Wochen. Und als ich angekommen bin, war auch direkt die Speech von Brian Johnson. Und das war ein Podcast auf der Leinwand zwischen Brian Johnson und Harry Stebbings von 20VC. Und die haben auch miteinander ein Interview gemacht. Und dann war das Interview fertig und dann war auch die Speech von Brian.
Aber war das vorbei. Jetzt ohne... War das, hä?
Ich habe den Anfang verpasst, darum ich weiß nicht, ob sie am Anfang Hey Start Summit gesagt haben. Weil sonst hätte es genauso gut auch ein Recording sein können. Aber
oh no.
Ich will mich da nicht
okay.
so weit aus dem Fenster lehnen. Aber auf jeden okay. Fall eine gute Marketinglektion.
Ja.
Und worauf ich hinaus wollte, ist bei Brian Johnson ist ja jetzt diese Bewegung Don't Die. Ne? Und da hat es auch angefangen, zum Beispiel Thema Community Building, Content, Audience Growth, Subscriber, auf YouTube, auf Social Media. Ist das schon Community? Vielleicht. Dann auf einmal jetzt die Events. Leute treffen sich auf der ganzen Welt und organisieren unabhängig von Brian diese Get-Togethers.
Darf ich dazu was sagen? Unbedingt, wir hatten gestern ein Event hier von der DeSci-Community in Berlin, also Decentralized Science. Und die hatten einen Caterer. Du stirbst.
Quinn hat mir vorher erzählt, ich wollte noch so einen Pudding aus dem Kühlschrank holen, aber da gab es
nichts. Waren jetzt alle weg, die hatten einen Caterer. Shoutout an... Verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht so geil. Aber die heißen Protocol. Aha. Guck hier, ich habe eine Notion-Page von denen. Und die machen Essen wie Brian Johnson und liefern das. Also die feiern das. Die feiern das, was er macht. Oder dieses ganze Clean Eating so sehr. Die framen das jetzt gar nicht nach Brian Johnson. Da steht nirgendwo Brian Johnson. Aber er hat halt gestern eine kurze Erklärung dazu gemacht. Und hat halt gesagt, ja, wir orientieren uns sehr, sehr stark an diesem Blueprint-Programm von Brian Johnson. Und wir sind selber so in dieser ganzen Longevity-Community. Und machen halt einen Lieferservice für genau das jetzt. Also sieht für mich aus wie Club Kitchen auf noch healthier. Aber nichtsdestotrotz ist das halt einfach so, ich glaube, um auch wieder darauf zurückzukommen, was Community ausmacht, das sind einfach Leute, die sich so einem Thema so krass widmen, vielleicht auch irgendein Problem damit lösen, weil auf einmal gab es dann die Diskussion, einer ist Carnivore, einer ist vegan, einer trinkt nur fermentierte Getränke und auf dieser Basis treffen sich die Leute halt auch einfach, fühlen sich gehört und haben Bock, sich auszutauschen, was ja auch Community in irgendeiner Art und Weise ausmacht. Ich fand das super interessant.
Und was sie vereint, ist halt eben so das Bewusstsein dafür, dass man durch Ernährung und einem Lifestyle eben auch länger, gesünder leben kann.
Ja.
Und wenn man das halt zur Nummer 1 Prio macht, wie zum Beispiel Brian Johnson, dann hat man hier einen Anker, mit dem man gegebenenfalls auch eine Überlappung hat, was eben diese Mission angeht. Und gerade dieses Longevity, Don't Die, Brian Johnson Angle mit seinen Rezepten, genius by the way, dass sie diesen Lieferdienst machen, in Amerika, auch in San Francisco gibt es einen Dude, der ist jetzt schon bei 7-Figure Annual Run Rate, einfach nur, weil er Food Delivery macht für diese Brian Johnson Rezepte. Ich habe nur darauf gewartet, bis das in Berlin und auch in der Schweiz ankommt.
Ja, gibt's jetzt.
Sie sagen, stark Brian Johnson, also ist ja eins, zwei, die Fotos von
deinem Kuchen. Ja, safe.
Ich wäre potenzieller Kunde, also ist geil.
Ich habe auch direkt gesagt, schick mir den Link. Also so, klar, Essen ist ein bisschen teurer als sonst, aber allein schon so, du catchst ein Jahr, wenn du dich selber irgendwie gesund ernähren möchtest, bist du ja direkt schon stuckt. So.
Und jetzt zurück auf School und Co. und Brian Johnson und Balaji Network State. Jetzt hast du diesen Nordstern, diese eine Sache, wo alle sagen, da sind wir in Alignment und zwar ist es, dass wir nicht sterben wollen oder so lange wie möglich, so gesund wie möglich leben wollen. Und da drumherum kannst du dann einen Space aufmachen, genau um diesen Angle. Da hatten wir jetzt die Adonis Gang, die andere ist dann die Don't Die Community und was dann drin passiert, warum die Leute incentiviert sein sollten, da drin Zeit zu verbringen, sei dann dahingestellt. Aber da hast du halt nochmal einen engeren Kern dieser Community. Du hast dann da Leute, die sich bewusst angemeldet haben und jetzt hoffentlich in diesem Space auch Zeit drin verbringen. Und School, eben spannende Plattform, kann man viel mitmachen und nicht zuletzt auch in den Headlines, weil Alex Hormozi eine sehr, sehr große Summe investiert hat. Alex Hormozi, kennt ihr bestimmt, einer der wahrscheinlich bekanntesten Online-Personalities rund um das Thema Unternehmertum und Business.
Ich kenne ihn nicht.
Ernsthaft?
Nein, wer ist das?
Hormozi kennst du nicht?
Nee.
Alex Hormozi. Google mal den Herrn Alex Hormozi mit dem Schnauz und dem Tanktop. Sag dir nichts.
Nein, zeig mir ein Bild von ihm.
Ich zeig dir jetzt ein Bild von Alex Hormozi.
Nein.
Muss man kennen. Also an den kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man...
Boah, ist das denn für ein... Ist er der Leader von dieser Adonis-Gang?
Man könnte es meinen. Hier seht ihr Klassiker.
Ja.
immer mit seinem Flannel-Shirt und Tanktop drunter und seinen Shorts. Der war auch bei My First Million auch zweimal zu Gast, meinte
ich. Kann sein, aber die höre ich eher, die Podcasts, und kann mich meistens gar nicht mehr an die Namen erinnern, sondern finde einfach nur, was die reden, immer ganz interessant.
Ja, lustig.
Aber interessant, okay.
Ja, und Thanks Promo ist auf jeden Fall eine der bekanntesten YouTube-Personalities, hat über 2 Millionen YouTube-Subscriber aktuell. Wahrscheinlich so mit der am stärksten dieses Content-Playbook umsetzt. Mhm. Was Gary Vee 2017 gemacht hat, macht Hormose eigentlich heute. Und man kann auch sagen, er ist vielleicht schon ein bisschen gepiekt, aber er ist riesig. Und Hormose hat eben letztens auch in School investiert. Und das ging auch komplett durch die Decke. Also alle haben über School gesprochen. Die haben dann auch so School-Games lanciert, wo sie einen Scoreboard haben mit den Leuten, die am meisten Umsatz über die Plattform generieren durch ihre Subscriber und dann die wiederum belohnt. Mhm. Auch hier wieder eine gute Lektion, wie jetzt ein Creator-Led-Business nochmal einen Schub an Wachstum erfährt.
Interesting. Ne?
Weil er als Investor bringt einerseits Kapital rein, aber noch viel wichtiger auch die Distribution. Eben der Founder war ja Sam Ovens, der baut das Projekt, der baut das Produkt. Und Alex kommt jetzt rein, Millionen von Followern, und bringt Kapital, aber eben auch diese Distribution mit. Und da sollt ihr ein Auge drauf werfen. Also sehr, sehr spannend, was da passiert. Und auf jeden Fall ein Community-Beispiel.
Auf jeden Fall wieder was dazugelernt. Also wirklich ist krass.
School.
Sehr, sehr interessant.
Okay, ich kann es kaum fassen, dass du weder Hormozy noch Schoolkurs auf dem Schirm hattest.
Was soll ich dir sagen? Wir sind ja auch hier, um uns gegenseitig zu educaten in diesem Podcast. Ja.
Und jetzt warten wir nur noch drauf, dass da auch ein NFT-Feature noch kommt, dass wir da der Community auch nochmal extra Hebel geben. Okay, so viel zu School und Hormozy und eben dem Thema Community, was wir jetzt auch gut durchgekaut haben die letzten 20, 30 Minuten, wo ihr eben seht, so viele verschiedene Definitionsmöglichkeiten. Am Ende geht es ja darum, Beziehungen aufzubauen und das möglichst mit vielen Menschen, die einen Anker haben, mit dem sie die Brand assoziieren und warum sie auch immer wieder zurückkommen. Was ist sonst noch passiert? Was ist sonst noch so Highlights, wenn wir jetzt in die Reflexion gehen, Folge 100? Wir haben hier ein paar Clips hervorgesucht.
Ja, es ist so rückblickend haben wir auch, wir haben uns ein paar TikTok-Sachen angeschaut. Wir haben ja auch eine Zeit lang sehr aktiv unseren TikTok-Shorts-Kanal geführt. Aber es ist natürlich super schwierig, wenn man versucht, etwas, was damals immer noch verpönter war, muss man ja auch einfach mal so sagen, wann war das, 2022, early 2023, wenn du den Leuten was über Krypto erzählt hast, waren die halt direkt so, hä, was erzählst du da? Also es hat immer noch diesen Schwarzmarkt-Charakter gehabt und dementsprechend hatten wir doch immer so.
Ich muss gar nicht groß jetzt Entschuldigungen liefern, warum wir in den Kommentaren gehatet wurden, sondern einfach nur kurz mal auf das Video selbst gucken. Ja. Und zwar haben wir hier, ihr seht es auf dem Screenshare,
Black Mirror, auch. Geil.
Und zwar eben, wir haben verschiedene Folgen gehabt, den ganzen NFT-Web3-Boom mitgemacht und da war ein Thema eben so virtuelle Kleider. Und dieser Clip von Vicky ging dazumals auch durch die Decke, das war im Mai 2022. Leider geht der Ton nicht mehr, aber es ging eigentlich darum, dass in Asien Influencer virtuelle Klamotten angezogen haben, zum Beispiel eben in ihren Instagram-Stories konntest du dann halt einfach irgendein ein Kleid anziehen. Und da läuft auch Henrik Bredenbals mit seinem Kleid vorbei. Und Vicky hat das eben erklärt, diesen Trend. Und erstens, aber lustig zu sehen, was da für Reaktionen auch in den Kommentaren waren. About You hat ja auch sowas gemacht.
Ja, da ist es Hypewear von genau. About You, ja, genau.
Da habt ihr es drin.
Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ist mit Hypewear? Was ist mit Hypewear passiert?
Und wenn wir jetzt auf die Kommentare gucken, auch spannend zu sehen, so ein bisschen das Sentiment dazu mal, so ein bisschen Black Mirror einfach oder der Top-Kommentar, sie werden nichts besitzen und sie werden glücklich dabei sein. Sagt ihr das was, die Quote? You will own nothing, but you will be happy. Die wird mit, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber ich glaube, es wird mit Klaus Schwab in Verbindung gebracht. Das ist ja der Direktor vom World Economic Forum. Und die haben ja diese 2030-Agenda, die ist publik auf der Webseite. Und die wird von vielen auch als dystopische Zukunft eben betrachtet. Unter dem Vorlaut, dass eben immer weniger Besitztum bei dem Individuum liegt und dafür das Kollektiv mehr ja, kontrolliert wird. Durch eben zentralere Instanzen und eben so, nehmt euch virtuelle Kleider, chillt im Metaverse, So ein bisschen Universal Basic Income über die CBDCs und programmierbaren Geld, wo sie dann bestimmen, wie du es ausgeben kannst. Das sind so diese Verschwörungsangles, die ich schon auch bis zu wissen gerade ernst nehme. Und wo eben auch hier, wenn man die Kommentare anguckt, auch das Sentiment auf jeden Fall in die Richtung ging, obwohl eben TikTok-Kommentare sind immer auch...
aber ich verstehe auch, ich verstehe auch absolut, wo so Gedanken herkommen. Wenn du halt absolut gar kein... Also du musst ja auch, um alles rund um, jetzt hier nur als mein Beispiel, als alles um rund um Web 3 zu verstehen, brauchst du ja auch einfach so eine Openness, dass Technologie sich weiterentwickelt und dass wir hier erstmal schauen, in welche Richtung sich Technologie entwickelt. Ich bin immer noch davon überzeugt, wenn du den Leuten damals erzählt hättest, dass wir uns statt IRL auch gerne auf Social Media treffen, irgendwie in die DMs von irgendjemandem sliden und statt unsere Meetings in person lieber remote machen, hättest du das den Leuten damals erzählt, da hätten sie mindestens genauso darauf reagiert. Also es ist eher so ein bisschen die Instant Reaction, die man vor Veränderung hat. Und weil ja auch alles früher besser war. So, das ist ja eigentlich auch so eine Grundeinstellung. Und deswegen nehme ich sowas ehrlicherweise nicht so ernst. Aber es ist natürlich auch super schwierig, wenn du jetzt jemand bist, der solchen Sachen halt auch eher negativ gegenübersteht. Ist ja klar, so dass du das jetzt nicht so geil findest. Und übrigens, Hypeway gibt es auch nicht mehr.
Ich wollte gerade fragen.
Also 20. Juli 2023. Doch kein Hype um NFTs, About You pausiert die Metaverse-Plattform. Hat wahrscheinlich auch nicht so ganz funktioniert.
Okay, das heißt, wir haben hier den Trend, das virale TikTok und der Takeaway, dass zumindest About You das Thema erstmal auf Eis gelegt hat.
Aber ganz ehrlich, das macht für mich gar keinen Sinn. Also es funktioniert, sorry, dass ich unterbreche. Ich glaube, die Plattform an sich funktioniert nicht, aber die Tatsache, dass Leute virtuelle Klamotten grundsätzlich tragen möchten, Fortnite und Roblox sind immer noch Paradebeispiele dafür. Wahrscheinlich ist es einfach nur jetzt dieses ganze AR-Thema. Das war im Juli 2023, wurde halt bis dato nicht interessant. Ist bestimmt auch verständlich. Finde ich jetzt auch nicht so geil, aber heißt für mich nicht, dass dieses Thema an sich gestorben ist. Aber falscher Zeitpunkt.
Ich würde sagen, immer noch bullisch. Man kann auch differenzieren, du hast selber gesagt, AR geht vielleicht mehr in die Richtung real people, echte Menschen, die sich irgendwie ein Kleid anziehen, was sie gar nicht besitzen, wohingegen Roblox und Fortnite eher Beispiele dafür sind, wirklich einen virtuellen Charakter.
Ja.
Also eher VR dann auch.
Ich glaube, das ist eher, also ehrlicherweise glaube ich, das ist einfach zielgruppengerichtet. So. Das sind einfach junge Leute, die sehr viel Zeit in solchen Environments verbringen, die einfach Bock drauf haben, die sich dann auch mit Marken identifizieren und jetzt nicht Leute, die wahrscheinlich so sind wie wir, die einfach nichts davon zocken. Ich würde wahrscheinlich sowas jetzt auch nicht irgendwie auf Instagram posten. Stand jetzt nicht. Also ich verstehe, wenn Leute das machen, aber ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Ich habe auch Leute in meinem Alter, die Fortnite spielen, aber ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Deswegen, man muss auch, guck mal, nur weil das jetzt die News ist, heißt es ja nicht, dass es nicht funktioniert. Vielleicht hatten die auch einfach gar keinen Plan von Tech, gar keinen Plan von Community Building. Ist einfach nur meine Annahme. About You macht auf vielen Ebenen einen krassen Job, aber viele Leute probieren sich auch einfach aus und stampfen dann einfach Projekte ein, wenn es nicht so funktioniert.
Und auch ihr Respekt, also ich sehe es auch positiv, dass sie überhaupt erst versucht haben und eben was die Hintergründe sind, warum das jetzt nicht mehr fortgesetzt wird, who knows. Aber klar, trotzdem ironic, wenn man jetzt guckt, diesen Clip vor 2 Jahren, der viral ging und wo wir genau über dieses Projekt sprechen.
Ja.
Und okay, jetzt gibt es dieses Projekt dann nicht mehr. Aber die asiatischen Influencer, die machen das immer noch, oder?
Safe, genau, das ist ja das Ding. Viele Leute schauen ja auch gerade auf den asiatischen Markt, wenn es um solche Themen geht, weil so Tech-Themen dann eher und auch so Community-Themen, so Superfans, all diese Sachen, über die wir eigentlich gerade gesprochen haben, da ist der asiatische Markt viel, viel stärker. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich weiß zu 100%, woran es liegt und ich habe die Daten dafür, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass das auch einfach Nationalitäten sind, die Kulturen haben, die eher auf solche Tech-Trends aufspringen und so Sachen cool finden und dann nicht direkt vor Veränderung zurückschrecken und wahrscheinlich auch risikoaffiner sind als wir Deutschen. Ich gucke jetzt einfach nur auf unseren Markt und sowas einfach cool finden. Wir halt einfach nicht. Das ist dann viel, viel schwieriger.
Ist auf jeden Fall ein Kulturthema. Und ich meine eben, guck dir mal diese UGC-Häuser an, wo asiatisch, also ich habe nur aus Asien die Videos gesehen, wo die Mitarbeiter halt wirklich einfach nur Livestreams haben. Dann hast du so einen Riesenraum und dann hast du so einfach so kleine Influencer-Ecken, wo die Talente da einfach den ganzen Tag live streamen und irgendwelche Produkte testen und probieren. Hast du das mal gesehen?
Nein, was? Was ist das denn? UGC-Häuser?
Ich habe es jetzt einfach so genannt. So,
okay.
Du hast ja auch auf TikTok diese Livestreams, die die ganze Zeit laufen. Ja. Das sind halt wirklich einfach nur die Creator, wenn du so möchtest, in diesen Häusern, die den ganzen Tag diese User-Generated Content Pieces zu spezifischen Produkten kreieren. Also vielleicht können wir auch im Edit das dann noch einblenden, ansonsten google das mal. Das heißt aber bullish auf virtuelle Kleider. Wollen wir noch einen zweiten Clip kurz reflektieren?
Ja, wir hatten noch.
Das krasseste Investment, das es jemals gegeben hat.
Cringe.
Wir gucken gerade das Video hier mit Ton auch, falls ihr das nicht hört. Und Vicky spricht über das krasseste Investment der Geschichte. Sie kaufen
nur
Land.
Von Inchlet war es sehr wichtig, Leute.
Ihr habt Land gekauft, da, ne?
Halt mir immer noch.
Okay.
Ich glaube, okay.
Es gibt vielleicht ein Summary. Worum ging es in diesem Video?
Also im Endeffekt war das zu einer Phase, wo ein Bored Ape, glaube ich, mehrere Millionen wert war, rückblickend. Also so auf ETH-Basis dann auch. Wenn du in ETH investiert hättest, dir damals ein Bored Ape und dann auf dem Peak, hättest du wahrscheinlich den größten Return auf einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne gehabt. Hättest natürlich in dem Moment auch auscashen können oder verkaufen müssen. Hast dein Geld dann einfach super stark vermehrt. Ich weiß gar nicht, wo die Bored Apes jetzt sind. Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich bei 30 ETH oder so. Die waren eine Zeit lang wirklich bei, es ging 150 oder so war das. Und damals war ETH, okay, ETH ist jetzt auch wieder gestiegen, muss man dazu sagen. Aber grundsätzlich war das halt die Zusammenfassung. Und das ist halt auch, muss man ehrlicherweise sagen, das ist ein geiler Clip. Jetzt ein bisschen cringe, mich da so zu sehen, aber es ist halt auch aus dem Kontext natürlich von uns gerissen. Ich weiß gar nicht, worüber wir vorher gesprochen haben, worüber wir danach gesprochen haben. Aber natürlich, und das ist halt super krass, NFTs sind für viele Leute nach wie vor extremst provokant. Weil das ist einfach, muss man auch einfach mal so sehr, sehr objektiv auf den Punkt bringen. Das sind halt einfach meistens für viele Leute Bilder von Tieren, die meistens nicht so geil aussehen. Und davon gibt es irgendwie nur eine Handvoll. Guck mal, das ist ein Affe, der raucht eine Zigarette, hat irgendwie so ein buntes Hippie-T-Shirt an und eine Augenklappe. Und für viele Leute geht das einfach nicht in den Kopf rein, dass da Millionen für ausgegeben werden. Und wenn du denen jetzt sagst, das ist das krasseste Investment, was sie jemals hätten machen können in einer kurzen Zeitspanne, wäre ich auch sauer. Also ich verstehe das schon. Ich verstehe, dass das super bubblig klingt und dass du einfach im richtigen Moment hättest auscashen müssen und dass es erstmal in dem Moment auch einfach nicht nachhaltig klingt.
Okay, aber jetzt die alles entscheidende Frage ist so, seid ihr noch drin im Bored Ape Yacht Club?
Ja, klar, wir haben noch alles.
Noch alles?
Ja,
geht
klar.
Da noch was?
Das kann ich dir gerade nicht sagen.
Nee?
Das weiß ich ehrlich,
also auf jeden Fall nicht top of mind.
So, nein, wir haben da, glaube ich, auch im Newsletter vor ein paar Wochen auch nochmal drüber geschrieben. Aber es ist einfach nicht mehr so, dass die haben den CEO wieder ausgetauscht. Also die hatten mal kurz jetzt müsste ich nochmal gucken, so ein Gaming-CEO drin und haben jetzt aber wieder ausgetauscht. Also wollten mal kurz auf Mainstream und sind jetzt wieder mehr auf Community und haben halt die alten Founder wieder ins C-Level gehoben. Und dementsprechend weiß man aber darüber hinaus gar nicht, was da so abgeht. Glaub aber nach wie vor, also es ist jetzt einfach nur mein Bauchgefühl, da wurde extrem viel Geld reingesteckt, da ist extrem viel VC-Money drin. Das ist so ein Projekt, das würde ich meine Hände für ins Feuer legen, das stirbt nicht einfach so ab. Sondern das kriegen wir einfach gerade nicht mit, weil es gab viele Announcements und jetzt ist es einfach so, dass andere Themen wahrscheinlich viel mehr in den Vordergrund rücken. Aber ich weiß es auch gerade einfach nicht. Ich habe mich damit auch einfach schon länger nicht mehr beschäftigt.
Das ist aber auch schon Antwort genug. So eigentlich, gell? Okay, aber hey, long term, we'll see. Wir bleiben gespannt. Sind auch schon bei einer Stunde, Vicky. Wir haben eigentlich hier noch ein paar so Recap-Punkte, aber
vielleicht
die Zeichen eigentlich gar nicht mehr. Wir können mal kurz über die Bullets schauen hier und gucken, was auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch spannend sein könnte. So, wenn wir auch in dieses Doc reinschauen, also dazu hatten wir auch so das Thema Seegas-Involvement mit dem Metaverse, ne? Sie haben dieses Super Game dazu was gemacht, AAA, das war dein meistgeguckter YouTube-Short.
Ja.
Dann hatten ist seitdem was passiert da? Weißt du was?
Nee, machen auch nicht dran weiter.
Machen auch nicht weiter.
Ja.
Okay. Epic Games Metaverse.
Das ist, glaube ich, noch krass. Die haben mit Disney gepartnert. Da gab es 2023 eineinhalb Milliarden Invest. Und Disney hatte ja kurz, Disney ist mal kurz rein ins Web 3, hat dann kurz aufgehört und ist jetzt wieder zurück. Mhm. Da geht es aber, glaube ich, auch viel um Storytelling und IP. Das mit dem Bored Ape Restaurant, das war ja dieses IP-Thema, dass jemand, der, oder grundsätzlich kannst du ja, wenn du so ein Bored Ape besitzt oder bei vielen NFT-Projekten, kannst du halt die IP von dem Projekt nutzen und was Eigenes daraus machen. Und das hat jemand mit einem Restaurant gemacht, hat in Kalifornien Just Bored Hungry aufgemacht und hat dann im September letzten Jahres einen zweiten Laden aufgemacht. Also scheint zu funktionieren.
Okay, so viel zu Bored Ape Momentum.
Akzeptiert Krypto als Zahlungsmittel. Aber das ist auch halt was, das ist für mich jetzt einfach so, das ist einfach geil, da hat sich jemand ein Branding genommen und was komplett Eigenes daraus gestartet. Und das ist dann auch wieder Community. Wenn ich halt jetzt immer noch in der Bored Ape Community wäre und dieses Restaurant würde in meiner Stadt aufmachen, sage ich dir ehrlich, würde ich gerne hingehen. Mhm. Weil ich weiß, irgendwie thematisch ist es etwas, was mich auf jeden Fall abholen wollen würde.
Love it. Okay, ja, das heißt, eigentlich die drei meistgeguckten YouTube-Shorts waren das Sega-Video zu Super Game, dann hatten wir Epic Games Metaverse, dazu gab es ja auch diesen Epic Games Web 3 Store mit so NFT-based Spielen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Dann eben das Bored Ape Yacht Club Restaurant und dann ansonsten, wenn wir jetzt auch auf die Episoden gucken, was da am meisten resoniert hat, wir sind meist geklickt. Auf YouTube war Laura Marie Geisler auf der Vision.
Ja.
Ich selber verpasst leider.
Ach, Marvin.
Ja.
Aber ansonsten, neben ihr, ist eigentlich schon krass, dass die geilsten Episoden die waren, wo wir einfach coole Founder oder einfach coole Menschen hatten. Wir hatten Peter Großkopf, Peter Großkopf über Kryptoregulierung, wir hatten Burkhard Müller über alles rund um Agencies und AI.
Von Mutabo.
Genau, von Mutabo und Philipp Nastali, auch von Chapter, wo es auch um die Fusion von Web3 und AI und Communities ging. Und das sind einfach Themen, die in dem Moment super krass resoniert haben. Deswegen schon nicht schlecht.
Das waren auf jeden Fall auch so mit die Highlights. Ne? Also eben Philipp Nastali von Chapter rund um das Thema Medienhaus der Zukunft und wie sie NFTs als Frontend fürs Onboarding von Nutzer verwenden. Also das ist geblieben. Und eben das erste Projekt, was sie gemacht haben, White Mirror, wo sie KI-generierte Filme einsetzen. Und ansonsten, Burkhard Müller von Mutabo war spannend, eben auch dieses Agency-Angle. Und gerade sie, die auch KI genutzt haben, um ein Modell zu bauen oder eine Applikation zu bauen, wo Brands eben individuelle Brand-Profile kriegen, um dann ihre Assets zu erstellen. Mhm. Also eben so, du kriegst für jeden Agenturkunden ein eigenes fine-tuned Model, wo sie jetzt auf ihre Brand Voice angelegt Content zum Beispiel generieren können. Also das war ein sehr spannender Use Case aus Mutabor. Peter Großkopf, wir lieben es. Stablecoins, CBDC-Diskussionen, Bank gegründet.
War zweimal da.
Wie geht's dem Peter eigentlich?
Ja, Peter geht's, glaube ich, ganz, ganz gut. Der hat andere große Projekte in Planung.
Ja, ansonsten eben so Surprise, Surprise. Worldcoin ist am Moonen. So, hab ich gar nicht mitbekriegt, aber geht gerade durch die Decke, oder was?
Doch, da ging durch dieses ganze AI-Thema natürlich nochmal extremst hoch. Und ich weiß auch vom Team selbst, dass sie sagen, ey, wir können uns gerade vor Anfragen nicht retten. Dementsprechend hört man da auch gar nicht mehr so viel kritische Stimmen. Hm. Nicht schlecht.
Stark. Ja, also ich denke auch, das ist so ein bisschen die Prognose oder schon die Aussicht nach wie vor. Es braucht auch seine Zeit. Aber durch das, was mit AI passiert, sehe ich da schon auch weiterhin eine sehr hohe Relevanz für Web3-based Proof of Identity, Proof of Human, Proof of Ownership, weil da gibt es so viele Scams, Leute, die sich als Fake-Personen ausgeben.
Ich weiß, ehrlicherweise, da können wir nochmal eine ganz andere Podcast-Episode drum machen. Ich frage mich halt auch trotzdem, wie das alles dann technisch on a scale funktioniert. Das Narrativ klingt super. Und in sowas musst du dann auch wahrscheinlich am Anfang investieren, weil sowas muss auch erstmal gebaut werden. Aber solange wir an einem Punkt sind, wo ich glaube, dass es technisch nicht so einfach ist, das genauso abzubilden, ist es halt super schwierig.
Schauen wir, wohin es geht. Irgendwo, wo es Probleme gibt, gibt es auch immer Lösungen. Ja. Und es steht auf jeden Fall eine unglaublich spannende Zeit bevor. Wir werden im Zuge unserer Sessions, so unregelmäßig oder regelmäßig die auch sein mögen, immer wieder reflektieren, was gerade abgeht und versuchen eben diesen Wandel auch zu navigieren, bestmöglich. Ja. Und das ist so ein bisschen auch die Mission von diesem Format hier, dass wir am Laufenden halten zu Web3, zu technischer Innovation, aber auch dem, was uns Tag für Tag beschäftigt und dazu gehört und eben auch ja, Content, Brandbuilding und das, was eben unter anderem auf LinkedIn mit den Newslettern und so weiter machen. Und irgendwo durch ist das hier so der Punkt, wo wir uns irgendwie, ich komme aus dieser Creator-Agency-Bubble, du kommst aus dieser Web3-Investment-Bubble und treffen uns hier so in der Mitte, um das eben gemeinsam auch auszutauschen, gell?
Ja, genau, gut zusammengefasst. Schönes Schlusswort.
In diesem Sinne, mit leerem Wasserglas jetzt auf 100 jetzt Folgen und vielleicht 100 weitere.
Geil. Mhm.
Ja, Vicky, hast du noch abschließende Worte, irgendwas, was wir nicht aufgegriffen haben?
Nein, ich glaube, wir haben über sehr viele verschiedene Themen gesprochen und vieles, was uns auch bewegt und immer wieder in andere Themen reingeslidet, nichts zu ergänzen.
Cool. Wenn ihr noch was zu ergänzen habt, dann schreibt uns bitte auf LinkedIn, gebt uns Feedback, Vorschläge für Themen der Zukunft und ja, was euch auch ja, die letzten 100 Folgen am meisten getaugt hat, was nicht, wovon mehr, wovon weniger. Freuen uns drauf und in diesem Sinne, bis bald. Ciao.
Tschüss.